Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Am Mikrofon Lina Supp. Das Rauschen der Wellen, das Glitzern der Sonnenstrahlen auf dem Wasser und der Horizont, der mit dem Meer verschwimmt. Komm, sind wir mal ehrlich, wen fasziniert der Anblick des Meeres nicht? Doch wenn es dann ums Baden im Meer geht, sind einige nicht mehr ganz so fasziniert. Denn viele Menschen haben beispielsweise panische Angst vor Angriffen von Haien oder aus Erschöpfung zu ertrinken. Und um genau dieses Thema wird es heute auch gehen. Und zwar um den Wassertod. Der Gedanke an einen Wassertod ist meiner Meinung nach, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, schrecklich. Denn wer ertrinkt, der steckt qualvoll. Und trotz allem fasziniert der Wassertod manche Menschen und findet sich häufig in der Kunst und Literatur wieder. Ihr hört nun Wassertod – Zwischen Grusel und Faszination. Ein Hörfunkfeature von Dina Rösler und Franziska Wasserberg. Das Feature ist außerdem im Rahmen einer Bachelorarbeit am Institut für Medienwissenschaft entstanden.
Das Prinzip aller Dinge ist das Wasser. Denn Wasser ist alles und ins Wasser kehrt alles zurück. Was der griechische Naturphilosoph Thales von Milet im 6. Jahrhundert vor Christus feststellte, gilt bis heute. Wasser ist Lebenselixier und gleichzeitig eine enorme Gefahr und Gewalt, die einen schnell das Leben kosten kann. Tagtäglich ertrinken tausende Menschen auf der ganzen Welt, Kinder und Erwachsene, SchwimmerInnen und Nicht-SchwimmerInnen in Pools, Seen, Flüssen oder im Meer. Das Thema Wassertod ist mit Grusel und Ekel behaftet. Man verschließt lieber die Augen davor, schiebt die Gedanken schnell beiseite.
Die einen ertrinken im Überfluss, die anderen im Meer.
Singt der Schweizer Musiker Faber. Nicht immer gelingt das Wegsehen so leicht, wie wenn die toten Flüchtende im Mittelmeer sind, die seit Jahren zu Tausenden vor dem europäischen Festland ertrinken. Und während die EU tatenlos dabei zuschaut, ihre tödliche Abschottungspolitik beibehält und Seenotrettung sogar boykottiert, verlieren jeden Tag mehr Menschen den Kampf ums Überleben in den Fluten. Ist der Wassertod nicht grausame Lebensrealität, sondern findet in Kunst und Kultur statt, hat er gleich einen anderen Stellenwert. Er beschäftigt und fasziniert Menschen seit jeher. Zahllose Werke verarbeiten den Tod im Wasser, der so alt ist wie die Menschheit selbst.
Der Grund, warum wir beide drauf sind und nichts mehr spüren. Der Grund, warum das alles heute zu nichts mehr führt. Der Grund, warum du zu mir sagst, da ist die Tür und du kannst gehen. Und du kannst gehen. Der Grund dafür ist, dass dein Wort an mir vorbeizieht. Der Grund dafür, weil deine Freundin meinen Swipe sieht. Und alle diese Gründe nennst du mir als Beispiel. Und ich muss gehen, und ich muss gehen. Du schaust zu, während ich ertrink. Im Meer, in dem du nicht mehr bist. Das Wasser tropft auf dein Gesicht, doch du willst nicht mehr. Bitte spring ins Meer. Und deshalb sink ich, doch seh, du schaust zu vom Steg. Ich schau nochmal nach oben, sehe nur, wie du dich drehst.
Du schaust zu, während ich ertrink.
Oh. Mit zeitlosem Sound und viel Emotion greift der Biedigheimer Rapper Rin das Thema Ertrinken in seiner Single Meer auf.
Um das Jahr 1880 zog man die Leiche einer jungen Frau aus der Seine. An sich keine Besonderheit. In der frühen Neuzeit war der Freitod durch Ertrinken im europäischen Raum, wenn man das so sagen kann, äußerst beliebt. Suizid im Wasser hatte in Paris um 1800 offenbar fast den Status einer Modeerscheinung. Richard Cobb, ein Reisender aus Großbritannien, wunderte sich während seines Aufenthaltes in Paris.
Die meisten ertränkten sich in ihren besten Kleidern. Diese Koketterie ging so weit, dass man sogar an die Accessoires dachte, wie Spitzenmanschetten, Handschuhe breite und bunte Krawatten, gesticktes Jabot und Stulpenstiefel.
Im Falle der jungen Frau war es nicht ihre Kleidung, die Aufsehen in ganz Europa erregte. Es war ihr geheimnisvolles, im Tode lächelndes Gesicht. Wenige Jahre, nachdem man die Frau aus der Seine gefischt hatte, zierte ihr Antlitz in Form von Gipsabdrücken zahllose Häuser und Wohnungen. Reproduktionen der Totenmaske entwickelten sich zum modischen Einrichtungsaccessoire. Anfang des 20. Jahrhunderts herrschte ein regelrechter Kult um die Unbekannte aus der Seine, wie die Pariser sie bezeichnenderweise betitelten. Der Fund warf mehr Fragen als Antworten auf. Die sterblichen Überreste der Frau wurden in der Pariser Morgue, der Leichenhalle, aufgebahrt. Man hoffte auf eine Identifizierung der Leiche durch Angehörige. Dort lag sie also, starr und blass auf einem Eisblock, umgeben von Dutzenden anderen Leichen. Ihr glattes Haar rahmte das ruhige, friedliche Gesicht. Die Augen waren wie im Schlaf geschlossen und ihre Lippen formten ein zartes Schmunzeln.
Die Bedeutung ihres Lächelns war ebenso rätselhaft wie die Ursache ihres Todes. Niemand wusste, ob sie aufgrund einer verbotenen Liebschaft Selbstmord begangen hatte oder aus Verzweiflung. Oder um der Verantwortung einer illegitimen Schwangerschaft zu entfliehen. Niemand wusste, ob sie das Opfer eines Mordes oder ihr Tod ein Unfall war, ob ihr Tod als Verbrechen verurteilt, als Form der Erlösung gepriesen werden sollte oder ob er als Beispiel nekrophiler Sehnsucht Abscheu auslösen sollte.
Schreibt die deutsche Kultur- und Literaturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen in ihrem Buch Nur über ihre Leiche, Tod, Weiblichkeit und Ästhetik. Es ist nicht überliefert, welchen ihrer Zeitgenossen der Anblick der Toten wohl so faszinierte, dass er oder sie einen Abdruck ihres Gesichts anfertigte. Das sanfte Lächeln auf dem reglosen jungen Gesicht machte aus der Unbekannten ein Mysterium. Der rätselhafte Tod fesselte die Menschen. Es schien, als sei sie leicht und schmerzfrei gestorben. Schon bald gab es tausende Reproduktionen der Totenmaske. Aus einem vermutlich zutiefst unglücklichen Menschen wurde eine Heldin, die sogar SchriftstellerInnen und Dichter wie Rainer Maria Rilke, Ödön von Horvath und Claire Goll, aber auch Künstler wie Man Ray oder Max Ernst inspirierte und Einzug in ihre Werke fand. Der außergewöhnlich friedvolle Gesichtsausdruck sorgte für zahlreiche Spekulationen über Leben und Tod der Unbekannten aus der Seine. Bis heute sind die Umstände ihres Todes ungeklärt. Auch das Rätsel um die Identität der jungen Frau bleibt ungelöst. Die Wirkungskraft der Toten besteht bis heute. Immer wieder greifen Menschen die Geschichte der Unbekannten auf und verarbeiten sie in Kunst, Musik und Popkultur. Auf der Internetseite des Online-Auktionshauses eBay gibt es Replika der Totenmaske übrigens aktuell für 25 bis 60 Euro. Jeder tote Körper hat eine Geschichte, jeder Tod eine Ursache. Manchmal bleibt diese rätselhaft. Wir tauchen ein in vergangene Zeiten und reisen zurück ins England des frühen 20. Jahrhunderts.
Rein in die gute Stube, Mr.
Lloyd ist mein Name.
Sehr wohl. Entschuldigen Sie bitte, Mr. Lloyd. Ich führe Sie gerne einmal herum. Gleich links vom Gang befindet sich die Küche. Sehr schöne neue Fliesen. Und ein wunderbarer Ofen. Mr. Lloyd? Hier sind Sie. Wollen wir nicht erst die Küche besichtigen? Ich hatte
das
gerade...
Das Badezimmer, bitte. Ich suche das Badezimmer.
Wie Sie wünschen.
Ha! Eine Badewanne. Exzellent. Dann muss ich dieses Mal wenigstens keinen Zuber mieten. Ich nehme die Wohnung.
Aber Sie haben die Zimmer doch noch gar nicht gesehen.
Meine Gattin und ich möchten schnellstmöglich einziehen.
Mr. Lloyd scheint es ja kaum abwarten zu können, ein bisschen Körperhygiene zu betreiben. Was wohl dahinter steckt, wir werden es noch erfahren. Kommen wir zurück zur Inconnue de la Seine. Der Fall der Unbekannten zeigt eindrücklich, welche Faszination vom Tod im Wasser ausgeht. Obwohl es ganz unterschiedliche Arten gibt, im Wasser zu sterben, ist es vor allem der Freitod, der seit jeher die Gemüter beschäftigt. Zora Del Buono schreibt in ihrem Artikel Ins Wasser gehen:
Keine Suizidmethode ist derart emotional besetzt wie der Wassertod.
Durch alle Kulturen und Zeiten hindurch gingen Menschen in ihrer Not ins Wasser, haben andere Menschen ihre Leichname gefunden, sie begraben oder auch nicht, über sie geredet, sie verachtet oder bewundert, gar Kultfiguren aus ihnen gemacht. Schon die antike Sagenwelt berichtet von Suizidenten wie Ägeus, der sich vor Kummer ins Meer stürzte, weil er seinen Sohn Theseus tot glaubte.
Bis heute trägt das Meer, in dem der König sich ertränkte, den Namen Ägäis. Die griechische Mythologie kennt noch einige andere Beispiele vom Suizid im Wasser. Nachdem ihre 6 Söhne die Nymphe Halia von Rhodos vergewaltigt hatten, stürzte sie sich aus Verzweiflung ins Meer. Ihr gleich taten es die Sirenen in der nachhomerischen Mythenbildung. Sie waren daran gescheitert, Odysseus und seine Gefährten mit ihrem Gesang zu betören und auf ihre Insel zu locken, woraufhin sie den Tod in den Fluten suchten. Der Topos gefallener Frauen, die aus Scham oder Verzweiflung ins Wasser gehen, besteht seit der Antike. Oft hängt er eng mit den Erwartungen zusammen, die die Gesellschaft an eine Frau stellte. In ihrem Text über die Kulturgeschichte der Wasserleiche merkt Zora del Buono an:
Ein aus der Reihe scherendes Mädchen, vergnügt, verliebt oder einfach nur lüstern, das durfte es nicht geben. Frauen hatten ihrer gesellschaftlichen Funktion zu genügen, angepasst, sittsam, still, der Familie dienend.
Das Kino des Nationalsozialismus trieb das Motiv der weiblichen Opferbereitschaft infolge von Gewalt und Schmach geradezu auf die Spitze. Mit der schwedischen Schauspielerin Christina Söderbaum bekam sie ein Gesicht. In verschiedenen Hetz- und Propagandafilmen spielte sie die tragische Heldin, die keinen anderen Ausweg mehr sah, als den Tod im Wasser zu suchen. Die melodramatischen Filmrollen und das immer wiederkehrende Motiv der ins Wasser gehenden Frau brachten der Schauspielerin bald den spöttischen Spitznamen die Reichswasserleiche ein.
Der Suizid durch Ertrinken ist ein weiblich konnotierter Tod. Auch wenn Kunst und Kultur vereinzelt von männlichen Suizidenten wie Ägeus berichten, dominiert der Topos sich ertränkender Frauen. Die Thematik ist eng verknüpft mit der Ästhetisierung des Todes im Wasser, die sich auch überwiegend auf Frauen bezieht. Sie bringt zusammen, was normalerweise als unvereinbar gilt: Schönheit und Tod. Das Motiv der schönen Toten im Wasser vervollkommnet sich in der Figur der Ophelia aus William Shakespeares Tragödie Hamlet. In poetischen Worten schildert Königin Gertrude, wie Ophelia ihren Tod im Fluss fand: singend, Kränze flechtend und dem Irrsinn nahe.
My body is built to cope, my mind is overthrown. Since the world is full of faults every play, and as long as we do, there's no time to regret. All the ways how you and I have come together.
Ophelia schwebt wie eine Wassernymphe im Fluss, wie für dieses Element geschaffen, bevor sie singend in den Fluten versinkt. Keine andere Wasserleiche ist so fest in der Kultur verankert wie Shakespeares Ophelia. Anknüpfend an Shakespeares Tragödie kam es im 19. Jahrhundert zu einem regelrechten Ophelia-Hype. Die Gedichte, Erzählungen und Bilder, die Ophelia thematisieren, sind endlos. Künstlerinnen und Künstler machten sie zur Ikone der schönen Wasserturm. Der
englische Maler John Everett Millais zeigt Ophelia in seinem gleichnamigen Gemälde aufgebahrt zwischen bunten Blumen im Wasser treibend. Der Mohn symbolisiert den Tod, die Gänseblümchen Unschuld und die Stiefmütterchen vergebliche Liebe. Das 1852 vollendete Werk gehört zu den bekanntesten Bildern der literarischen Figur. Ophelias zartes Gesicht wirkt friedlich, ihre Augen und Mund sind halb geöffnet. Seltsam entrückt scheint sie zwischen Leben und Tod zu schweben. Blass und nymphengleich treibt sie im bedrohlich dunklen Wasser, das ihre elfenbeinfarbene Haut kontrastiert. Ihr rötlich-braunes Haar und der edle Stoff ihres weißen Kleides umgeben den Körper wie ein Schleier. Nur der Kopf, ihre Brust und beide Hände befinden sich noch oberhalb der Wasseroberfläche. Das ausgebreitete Kleid hält den Körper im Augenblick noch oben. Er wird aber jeden Moment in den schwarzen Wassertiefen versinken. grüne Wasserpflanzen, blühende Büsche und die Weide, von der Ophelia ins Wasser stürzte, rahmen den leblosen Körper der schönen Toten.
Sur l'onde calme et noire dorment les étoiles. La blanche Ophelia flotte comme un grand lys. Flotte très lentement, couchée en ses longs voiles. On entend dans les bois lointains des halalis.
Musikalisch vertont er Auszüge aus dem 1870 erschienenen Gedicht Ophelie von Arthur Rimbaud. Der Dichter romantisiert Ophelias Sterben. Er vergleicht die tote junge Frau mit einer weißen Lilie und Schnee. Ihren Tod idealisiert er als mühelos und friedvoll. Literatur und Lyrik schildern Ertrinken als Einswerden mit der Natur, ein Versinken in angenehmer Stille. Nicht umsonst gibt es die beschönigende Redewendung »ins Wasser gehen« als Umschreibung für den Freitod im Wasser. Der österreichische Schriftsteller Jean Améry schrieb 1976 in seinem Essay »Hand an sich legen«, einem Diskurs über den Freitod,
»Oder ertrinken, irgendwo an der Nordseeküste. Wasser an den Beinen, Wasser, das langsam steigt zur Brust, über sie hinaus an die Lippen. Der Kopf wird noch eine Weile oberhalb der Wellen bleiben wollen, voll bis zum Zerspringen von gurgelnder Flutenmusik.«
Entsprechend Schilderungen, die den Tod durch Ertrinken so angenehm und poetisch erscheinen lassen, der Wahrheit.
Oh, Ophelia, you've been on my mind, girl, since the flood. Oh, Ophelia, heaven help a fool who falls in love.
Professor Dr. Reinhard Dettmeier ist Rechtsmediziner am Universitätsklinikum Gießen. In einem Telefoninterview schildert er uns, wie die Medizin den Tod durch Ertrinken einstuft.
Ganz anders. Sie müssen sich vorstellen, das ist wie wenn Sie heftigste Atemnot haben. Wenn die Atemöffnungen zu lange unter Wasser sind, das merken Sie ja schon, wenn Sie selber die Luft anhalten. Irgendwann können Sie nicht mehr. Und der Atemantrieb ist der stärkste Antrieb, den der Mensch hat. Die Sauerstoffnot, die wird subjektiv empfunden und erzeugt höchste Aktivität, höchste Ängste. Das ist kein schöner Tod. Und dann kommt es zu diesen heftigen Atembewegungen, das wird zum Teil noch bewusst miterlebt. Auch das Bewusstsein, ich kann jetzt und darf jetzt nicht atmen, weil ich kriege ja keine Luft. Und wenn es dann gar nicht mehr geht, dann überwiegt der Atemantrieb. Es kommt trotzdem zur Atembewegung, aber es wird Wasser eingeatmet. Und erst danach kommt es zum Eintritt der Bewusstlosigkeit. Das ist also ein minutenlanger und eher qualvoller Tod.
Wieso also ins Wasser gehen, wo die Realität des Ertrinkens doch keineswegs der romantischen Vorstellung der DichterInnen entspricht? Die Gründe für einen Suizid im Wasser sind so vielfältig wie die Menschen, die ihn wählen. In manchen Fällen ist es wohl schlichtweg eine praktische Entscheidung. Wasser ist in der Regel leicht zugänglich. Egal, ob ein Weiher, Bach, großer Fluss, das Meer, ein Stausee oder ein Schwimmbecken. Irgendein Gewässer hat jeder Mensch in seiner Umgebung. Zora del Buono schreibt,
früher war der Wassertod ein Armentod. Wer keine Pistole besaß und kein Gift, kein Gasherd oder keinen offenen Balken, um den sich ein Strick binden ließ, für den war der Fluss, der See oder das Meer die einfachste Möglichkeit, sich das Leben zu nehmen.
Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, 1945, nahm die Rote Armee das kleine Städtchen Demmin in Vorpommern ein. Knapp 1000 Menschen gingen freiwillig in den Tod, um den Folgen der Belagerung durch die Sowjets zu entgehen. Die meisten von ihnen beschwerten ihre Kleidung mit großen Steinen und ertränkten sich in einem der drei Flüsse, die den Ort umgeben. Dem NDR zufolge ist das der größte Massenfreitod in der deutschen Geschichte. Manchmal ist es Liebesleid, manchmal ein Schicksalsschlag oder eine psychische Krankheit wie Depression, die einen Menschen dazu treibt, sein Leben zu beenden. Als 14-Jähriger floh Hermann Hesse im März 1892 aus dem Maulbronner Klosterseminar. Am Tag zuvor hatte er ein Gedicht geschrieben, das ausdrückt, welche Anziehungskraft das Wasser auf den depressiven Jungen hatte.
Ich stehe allein auf dem Berge, allein mit all meinem Weh, und schau hinab in die Weiten, hinaus in den ruhigen See. Der See ist so blau wie der Himmel, da wird mir so eigen zumut, als sollte ich hinein in die Fluten, als wäre dann alles gut.
Hesse durchlitt eine Odyssee in verschiedenen Schulen und Anstalten. Trotz seiner Suizidgedanken in jungen Jahren stabilisierte sich sein psychischer Zustand mit der Zeit. Er verstarb erst im hohen Alter von 85 Jahren an einem Schlaganfall.
Nun ist es so, dass Wasserleichen entgegen künstlerischen und literarischen Schilderungen in den meisten Fällen keineswegs engelsgleiche, anmutige Erscheinungen sind. Die Ophelias der Realität sehen ganz anders aus als auf John Everett Millais Gemälde. Allerdings bricht nicht nur die reale Welt mit den geschönten Darstellungen von Wassertod. Schon die Lyrik des Expressionismus, die sich exzessiv mit Wasserleichen beschäftigte, zerschlägt die Illusion makelloser, friedlich im Wasser schwebender Ertrunkenen. Das 1910 erschienene expressionistische Gedicht Ophelia von Georg Heim bezeugt das schon in der ersten Strophe.
Im Haar ein Nest von jungen Wasserratten und die beringten Hände auf der Flut. Wie Flossen, also treibt sie durch den Schatten des großen Urwalds, der im Wasser ruht.
So viel zu Wasserleichen in Kunst und Literatur. Lässt man die Welt der Lyrik und der bildenden Künste nun einmal hinter sich, bleibt einem gar nichts anderes übrig, als in die ungeschönte Realität einzutauchen. Begegnet man im See oder Meer ungewollt einer Leiche, muss man sich auf einiges gefasst machen. Denn der Anblick ist nun wirklich kein schöner. Die unfassbar blasse Haut schimmert grell durch die Wasseroberfläche hindurch. Wie ein vollgesogener alter Schwamm treibt der leblose Körper im Wasser umher. Hässliche rote und violette Verfärbungen zieren den gesamten Leichnam von Kopf bis Fuß. Schrumpelige Waschhaut befindet sich an den Fußsohlen und Handflächen so, als läge man viel zu lange in einem heißen Kochtopf. Wie eine Schlange, die sich häutet, lässt sich die Haut handschuhartig abziehen. Je nachdem, ob sich die Leiche in einem stillen See oder in fließendem Gewässer befindet, kommt es zu weiteren unschönen Veränderungen. Das Farbenspiel erweitert sich um noch mehr triste Töne. Matschig graubraune Erde setzt sich auf dem Körper ab. Moosgrüne Algen wachsen auf Bauch, Armen und sogar auf dem Gesicht, welches bis zur Unkenntlichkeit verwest. Man starrt in zwei leere Augenhöhlen. Die Oberhaut löst sich an einigen Stellen ab. Der Bauch ist wie aufgeblasen. Einzelne Haarbüschel lassen sich ohne Probleme herausziehen. In den Körperhöhlen bildet sich Fäulnisflüssigkeit. Der Verwesungsgeruch ist unerträglich, nicht auszuhalten. Ein ekliger, fettiger Geruch. Selten bleibt der tote Körper unversehrt. Die Leiche treibt entlang des Gewässergrundes. Es bilden sich starke Abschürfungen an Stirn, Handrücken und Knien. Hinzu kommen Wassertiere, Insekten und Vögel, die sich an der frei zugänglichen Proteinquelle erfreuen. Offene, zerfetzte Fleischwunden machen die Knochen sichtbar. Schiffsschrauben können sogar ganze Körperteile abtrennen. Übrig bleibt so möglicherweise nur die einsame Seele der ehemals lebendigen und nun langsam verwesenden Person. Nachdem man die Leiche geborgen hat, kommt aus Mund und Nase ein feinblasiger Schaumpilz, der sich über das gesamte Gesicht ausbreitet. Es wirkt, als würde das anonyme Etwas an diesem Schaum ein zweites Mal ersticken.
Die äußerlichen Veränderungen sind nicht nur grausig zum Anschauen, sondern bringen auch gewisse Herausforderungen für die Rechtsmedizin mit sich. Je nachdem, wie lange ein Leichnam im Wasser war, kann das mitunter Schwierigkeiten verursachen. Professor Dr. Reinhard Dettmeier vom Uniklinikum Gießen berichtet:
Das ist ein weiteres Problem bei den Wasserleichen, dass je nach Temperatur manchmal schon nach 2-3 Tagen eine Identifikation so ohne weiteres nicht mehr möglich ist. Selbst wenn die Polizei einen Personalausweis hat, kann man durch die Fäulnisveränderung im Wasser die Person nicht mehr erkennen.
Keine schöne Vorstellung. Trotzdem versucht die Rechtsmedizin alles, um dem Leichnam einen Namen zuordnen zu können. Meist sorgen der Zahnstatus oder spezifische Merkmale wie Tattoos oder Narben für eine Aufklärung der Identität. Zurück zu den Lebenden. Wir reisen erneut nach England zu Mr. Lloyd und seiner Gattin.
Mr. Lloyd, Miss Lloyd.
Guten Tag.
Herr Doktor, guten Tag.
Ich höre, Sie plagen Schwächeanfälle und Schwindel, Madam. Darf ich Sie einmal abhören, bitte?
Ach, ich weiß nicht so recht, Mr. Doyle. Eigentlich...
Tief einatmen.
Seit Tagen muss ich das Gejammer über die monströsen Kopfschmerzen ertragen. Es ist kaum zum Aushalten.
Aber...
Shh, schon gut. Darling, der Herr Doktor wird dir helfen.
Ach, machen Sie sich keine Sorgen, Miss Lloyd. Sie werden Ihre Flitterwochen schon noch genießen können. Herzschlag und Kreislauf scheinen gut in Ordnung zu sein. Und Kopfschmerzen sind meist eher unbedenklich. Ich empfehle Ihnen Ruhe und flaches Liegen. Am besten in einem abgedunkelten Raum. Ein warmer Wickel für den Nacken sollte die Schmerzen schon lösen. Ich schreibe Ihnen noch ein Medikament auf.
Bestimmt würde ein wohltuendes Bad die Beschwerden zusätzlich lindern. Nicht wahr, Mr. Doyle? Wir haben eine komfortable Badewanne.
Habt ihr schon mal gehört, dass Truthähne ertrinken können, wenn sie bei Regen zu lange in den Himmel starren? Nein? Ist natürlich auch totaler Quatsch. Der Mythos hält sich trotzdem hartnäckig. Es kursieren viele angebliche Fakten rund um Wasser und Ertrinken. Die drei ehemaligen Tübinger Studierenden Marco, Isabel und Lars haben sich in den Selbsttest gewagt und ihr Können in der Kategorie Unnützes Wissen bewiesen.
Es ertrinken mehr Menschen in der Wüste als verdursten. Nein, ich glaub's nicht.
Die Frage ist erstmal, wo soll ich...
Ah, ja, wobei...
Wo soll ich ertrinken? Im Meer oder in...
In der Wüste.
In der Wüste. Nee,
doch, ich ändere meine Meinung. Ich glaube schon.
Ich glaube nicht.
Weil das ist natürlich eine Definitionssache. Also wenn die Wüste als einfach überall, was geografisch Wüste ist, also ganz Arizona, irgendwie halb Saudi-Arabien oder so, dann sind da natürlich auch große Gewässer. Dann, glaube ich, ertrinken da schon mehr Menschen als verdursten.
Ja, aber wenn du die Wüste wirklich nur als das Gebilde mit Sand nimmst, ohne Gewässer, also dann kannst du ja nicht ertrinken.
Und ob man das kann? Wir verbinden mit Wüste meistens dieses typische Bild von Dürre, endlosen Sanddünen und sengend heißer Sonne. Wasser kommt einem da erstmal nicht in den Sinn. Ja, es stimmt, in der Wüste ist es trocken. Doch auch dort regnet es. Zwar nur einmal im Jahr oder sogar noch seltener, aber dafür richtig heftig. Die Böden sind vom heißen Klima so ausgedörrt, dass sie das viele Regenwasser überhaupt nicht aufnehmen können. Die Wassermassen sammeln sich in ausgetrockneten Flussläufen, den sogenannten Wadis, die sich urplötzlich in einen reißenden Strom verwandeln. Es kommt zu Sturzfluten, die bis in Ortschaften vordringen und Häuser und Autos mit sich reißen. Wer also in der Wüste vom Regen überrascht wird, hat meist keine Chance mehr zu entkommen und ertrinkt in den Fluten. Es ist also wahr. Es ertrinken tatsächlich mehr Menschen in der Wüste als verdursten.
Wenn es regnet, kommen Regenwürmer an die Oberfläche, weil sie sonst ertrinken würden. Das ist interessant.
Also an die Oberfläche kommen die, oder? Weil wenn es regnet, sieht man ja Regenwürmer.
Ja. Als Kind wusste ich das bestimmt.
Wieso?
Es kann schon stimmen, also, oder ich glaube fast, dass es stimmt, weil warum sollten sie sonst an die Oberfläche kommen?
Zum Jagen. Nee, also mir fällt jetzt auch kein anderer Grund ein, spontan.
Gar nicht schlecht. Nicht umsonst hieß der Regenwurm im 16. Jahrhundert noch reger Wurm, weil er so viel arbeitet und frisst. Doch seine Beute befindet sich keineswegs an der Oberfläche. Er ernährt sich von Blättern, Pflanzenresten und Mikroorganismen, die er beim Graben unter der Erde frisst. Wieso sieht man nach einem Regenschauer also so viele Regenwürmer auf dem Boden? Tatsächlich ist die Ursache dafür sehr umstritten. Eines steht jedenfalls fest: Regenwürmer haben keine Angst zu ertrinken, denn sie besitzen keine Lunge. Sie atmen über ihre Haut. Durch den Feuchtigkeitsfilm, der den Körper des Wurms umgibt, löst sich Sauerstoff und wandert ins Blut. Regenwürmer können sogar wochenlang in überfluteten Böden überleben, wenn der Sauerstoffgehalt hoch genug ist.
Ein Mensch kann ohne zusätzlichen Sauerstoff bis zu 300 Meter tief tauchen.
Oh, wie tief tauchen denn diese Apnoe-Taucher?
Apnoe-Taucher? Mit diesem Gedanken ist Isabel sowas von auf der richtigen Spur.
Während viele Menschen im Wasser unfreiwillig in eine Notsituation geraten, setzen sich andere wiederum ganz bewusst Gefahren aus. Apnoe-Taucher. Apnoe kommt aus dem Griechischen und bedeutet nicht atmen. Die ExtremsportlerInnen lieben den Nervenkitzel, das Wasser und die Tiefe. Und das alles ohne Atemgerät. Vor allem das No-Limit-Apnoe-Tauchen reizt viele SportlerInnen. Denn hier geht es einzig und allein um die Tiefe. Mit nur einem Atemzug kurz vor dem Abtauchen schaffen es Profis, über 200 Meter tief zu tauchen und dabei mehrere Minuten lang die Luft anzuhalten. Der Österreicher Herbert Nitsch drang am 9. Juni 2007 vor der griechischen Küste in eine Tiefe von 214 Meter vor. Diesen Weltrekord hat bis heute niemand übertroffen. Der Fakt, dass Menschen ohne zusätzlichen Sauerstoff bis zu 300 Meter tief tauchen können, ist also falsch.
Tauchen in die Tiefe ohne Hilfsmittel setzt den Körper einer Extremsituation aus. Dabei ist das minutenlange Nicht-Atmen-Können noch das eher kleine Problem der TaucherInnen. Vielmehr macht ihnen der Druck, unter Wasser zu schaffen, der sich mit jedem tiefen Meter rasant erhöht. Es gibt unzählige Wettbewerbe in dieser Randsportart. Meist erreichen die TaucherInnen dabei tatsächlich die von ihnen als Ziel gesetzte Wassertiefe. Doch beim Auftauchen, oft nur noch 10 Meter vor der Wasseroberfläche, passiert es. Sie werden ohnmächtig. Das bedeutet automatisch eine Disqualifikation. Dieses Phänomen nennt man Aufstiegs-Blackout. Jessie Liu, eine ausgezeichnete Apnoe-Taucherin aus China, erlebte genau das bei einem Weltrekordversuch im 202 Meter tiefen Dean's Blue Hole auf den Bahamas. Als sie einige Minuten später wieder bei Bewusstsein ist, erzählt sie von ihrer Erfahrung.
I felt a quite emotional journey.
Es war eine emotionale Achterbahnfahrt. Ich war da, aber konnte meinen Körper nicht bewegen. Beim Einschlafen ist es manchmal ähnlich. Das hat mir Angst gemacht. Ich fühlte mich wie in einem Tunnel, aber konnte nicht zurück ins echte Leben.
Aber wie kommt es zum Aufstiegs-Blackout?
Schon 10 Meter unter Wasser wirkt ein doppelt so großer Druck auf den Körper wie noch an der Wasseroberfläche. Der erhöhte Umgebungsdruck verringert das Luftvolumen in der Lunge, wodurch sich die Atemluft komprimiert. Die Sauerstoffsättigung des Blutes steigt an, je tiefer man taucht. Sobald ApnoetaucherInnen wieder auftauchen und sich der Druck auf den Körper verringert, dehnt sich die Atemluft wieder aus. Infolgedessen ist die Sauerstoffsättigung des Blutes auf einmal zu niedrig. Weil sich auf den letzten 10 Metern des Auftauchens das Volumen der Atemluft verdoppelt, tritt der Effekt hier am stärksten auf. Der Mangel an Sauerstoff im Blut kann zu einer plötzlichen Ohnmacht führen. Nicht immer endet ein Aufstiegs-Blackout so glimpflich wie bei Jessie Liu. In einer NDR-Doku berichtet Apnoe-Taucherin Anna von Bötticher über einen tragischen Unfall ihres Vorbilds Natalia Molchanova, eine der weltbesten Freitaucherinnen.
Sie ist mit Schülern unterwegs gewesen in Formentera, hat aber für sich selber trainiert. War auch nicht an einem Seil jetzt gesichert, wie wir das meistens sonst machen. Sie ist jedenfalls aufgetaucht, aber war 60 Meter vom Boot entfernt. Und die sind noch mit dem Boot zu ihr hingefahren. Aber sie ist ohnmächtig geworden an der Oberfläche und ist gesunken. Sie ist verloren gegangen. Also man hat auch ihre Leiche nicht gefunden.
Das ist der Preis, den manche ApnoetaucherInnen für ihr extremes Hobby zahlen müssen. Doch anders als bei Molchanovas Privattauchgang gibt es bei den jährlich stattfindenden Wettkämpfen geregelte Sicherheitsmaßnahmen. Dazu gehört das von Bötticher genannte Seil zur Orientierung. Außerdem sind weitere SicherheitstaucherInnen vor Ort sowie Erste-Hilfeleistende, die im Falle einer Ohnmacht eingreifen können. Jedes Jahr gibt es eine Reihe von Weltrekorden. Aber auch TaucherInnen, die sich verschätzen, ohnmächtig werden und einen Lungenschaden riskieren. Wassersportlerin Anna von Bötticher versucht zu beschreiben, was sie dennoch an diesen gefährlichen Tauchgängen reizt.
Ich denke, der Reiz an dem Tauchen, für mich ist es auf jeden Fall dieses sich aussetzen zu unbekannten Orten. Das fühlt sich an wie der Weite des Ozeans und vor allen Dingen die Tiefe, die mich besonders fasziniert. Der setze ich mich richtig aus. Also ich setze mich dann auch damit auseinander, ich liefere mich dem auch aus.
Das Streben nach immer neuen Rekorden. Der Wunsch, die Naturgesetze des Menschen zu überwinden, das eigene Limit ständig zu überbieten. Apnoe-Tauchen, eine faszinierende Sportart, die voraussetzt, den Tod im Wasser unter Umständen in Kauf zu nehmen. Es gibt mehr Wege zu sterben, als wir uns vorstellen können. Einige passieren plötzlich, andere eher langsam und unbewusst. Wir schreiben das Jahr 2007 und befinden uns in Sacramento, Kalifornien. Der Radiosender KDND organisierte einen Wettbewerb mit außergewöhnlichen Regeln. Hold your Wii for a Wii. Also nicht pinkeln, um eine Nintendo Wii-Konsole zu gewinnen. Niemand ahnte, dass dieser Wettbewerb schlimme Folgen haben könnte. Die Competition fand live im Studio des Senders statt. Alle TeilnehmerInnen bekamen eine Flasche mit einem Viertel Liter Wasser. Diese sollten sie so schnell wie möglich leer trinken. Dann reichte man ihnen schon die nächste Flasche. Ein paar Minuten später wieder eine volle Wasserflasche. Und so nahm das Spiel seinen Lauf. Pinkeln oder sich übergeben waren tabu. Man wurde sofort disqualifiziert. Eine der Teilnehmerinnen war die 28-jährige Jennifer Strange. Der Gedanke, ihren drei Kindern mit der Konsole eine Freude zu machen, spornte die junge Mutter enorm an. Schließlich war die brandaktuelle Konsole überall ausverkauft. Jennifer kippte in über 3 Stunden fast 2 US-Gallonen Wasser in sich hinein, sprich über 7,5 Liter Wasser. Noch während des Wettbewerbs riefen besorgte ZuhörerInnen beim Sender an. So auch Eva Brooks. Sie warnte davor, dass man durch so viel Wasser krank werden könne. Niemand nahm die Warnungen ernst. Es hieß, die TeilnehmerInnen hätten einen Vertrag unterschrieben, also liege die Verantwortung nicht mehr beim Sender. Nach einigen Wasserflaschen klagte Jennifer über Kopfschmerzen. Die Moderatoren nahmen das nicht so richtig ernst.
Jennifer, I heard that it's not, you're not doing too well.
My head hurts.
Aww.
They keep telling me that it's the water, that it'll tell my head to hurt and then it'll make me puke, but...
Who told you that, the intern?
Yeah.
That's what I noticed over there?
It hurts, but it makes you feel lightheaded, so I'm not sure if I'm just like...
This is what it feels like when you're drowning. There's a lot of water inside of you.
Oh, it hurts.
Anschließend machten sie sich sogar lustig über die dreifache Mutter. Sie würde wie schwanger aussehen. Haha, so witzig. Jennifer Strange belegte den 2. Platz, gewann Konzertkarten für Justin Timberlake und machte sich auf den Heimweg. Nur wenige Stunden später war sie tot. Jennifer Strange starb an zu viel getrunkenem Wasser. Was erst einmal total absurd klingt, ist tatsächlich möglich. Zwar heißt es immer trinken, 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 aber wie so oft kommt es auch hier auf die Menge an. Wer wie Jennifer in wenigen Stunden 5 oder mehr Liter aufnimmt, überflutet seinen Körper regelrecht. Der Salzhaushalt des Körpers kommt durcheinander. Die Nieren sind nicht mehr in der Lage, solche Mengen zu verarbeiten. Sie kommen mit dem Ausscheiden von Flüssigkeit nicht hinterher. Es entsteht ein gefährliches Konzentrationsgefälle zwischen Blut und Körperzellen. Fatalerweise schaltet der Körper nun auf dasselbe Sparprogramm wie bei einer Dehydrierung. Bloß keinen Urin produzieren, denn er will nicht noch mehr Flüssigkeit und damit wertvolle Salze verlieren. Um den Mineralmangel also auszugleichen, strömt der Überschuss an Wasser in die Körperzellen. Infolgedessen schwellen die Zellen auf ein Vielfaches ihrer eigentlichen Größe an. Das ist vor allem für das Gehirn problematisch, da der knöcherne Schädel keinen Platz zum Ausdehnen lässt. Das Gehirn gerät unter Druck und starke Kopfschmerzen, Schwindel, Erbrechen und Krämpfe können die Folge sein. In schweren Fällen kommt es zum Koma oder wie bei Jennifer Strange sogar zum Tod. Aber keine Panik, das Problem ist letztendlich gar nicht die Menge. Nur in Kombination mit zu wenig Zeit ist der Körper überfordert. Wer also über den Tag verteilt mehrere Liter Wasser trinkt, ist weit entfernt von einer Wasservergiftung. Ob Margaret Lloyds Kopfschmerzen wohl auch von zu viel Wasser kamen? Oder doch von ihrem werten Gatten? Sehen wir einmal, wie es ihr geht.
Heiß. John?
Entschuldige bitte, wenn ich störe. Mir ist eben noch etwas Dringliches eingefallen. Ich brauche eine Unterschrift von dir. Hier.
Jetzt? Ich bin doch noch ganz nass.
Hier hast du ein Handtuch, Darling.
Du und deine Ungeduld. Was ist das denn überhaupt?
Seit wann interessierst du dich denn für die Unterlagen? Ist für den Anwalt, verstehst du sowieso nicht.
Na gut, wo?
Zur Feier des Tages möchte ich dich ein wenig verwöhnen, Darling, damit es dir bald wieder besser geht. Was hältst du von einer Fußmassage?
Was für eine Wohltat. Wie? Das soll schon gewesen sein, Darling?
Das heißt doch, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist.
Thank you.
Am 18. Dezember 1914 fand man Margaret Lloyd tot auf, kurz nach ihrer Hochzeit mit John Lloyd. Ihr Ehemann alarmierte sofort die Vermieterin. Die Polizei fand die junge Frau in der Badewanne mit dem Kopf unter Wasser vor. Ihre Beine hingen über den Rand. Die sehr kleine Badewanne war gerade einmal zu 3/4 mit Wasser gefüllt. Inspektor Neal wunderte sich, wie die Frau in dieser Badewanne ertrinken konnte. Bei der Untersuchung der Leiche fand man keinerlei Anzeichen für äußere Gewalteinwirkung, bis auf ein kleines Hämatom am Ellbogen war der Körper unversehrt. Der Fall galt als abgeschlossen. Wenige Tage später erschien ein Zeitungsartikel über den tragischen Unfall. Einen aufmerksamen Zeitungsleser stimmte die Nachricht skeptisch. Erst im letzten Jahr war eine Frau auf ähnliche Weise ums Leben gekommen. Alice Smith verstarb im Dezember 1913 ganz plötzlich in der Badewanne, nur 6 Wochen nach ihrer Hochzeit mit einem Herrn namens George Smith. Auch hier entdeckte der Ehemann seine tote Frau als erster. Der alarmierte Leser schickte beide Zeitungsausschnitte an die Polizei mit der Bitte, der Sache nachzugehen. Inspektor Arthur Neal nahm also die Ermittlungen auf. Schnell kamen ominöse Tatsachen ans Licht. Beide Frauen hatten kurz vor ihrem Tod ein Testament erstellt und ihre Ehemänner als Alleinerben eingesetzt. Interessant war außerdem, dass Margaret Lloyd, kurz bevor sie starb, zusätzlich eine Lebensversicherung über 700 Pfund abgeschlossen hatte. Der Begünstigte war natürlich ihr Gatte John Lloyd. Alles nur Zufall? Ein Jahr bevor Alice Smith gestorben ist, eignete sich ein weiterer mysteriöser Fall, der Inspektor Neal skeptisch machte. Henry Williams und seine Ehefrau Beatrice, genannt Bessie Williams, hatten sich in einer Wohnung ohne Badezimmer eingemietet. Wegen eines angeblichen epileptischen Anfalls brachte Henry Williams seine Frau zu einem Arzt. Sie klagte über Kopfschmerzen und bekam also ein Medikament. Wenige Tage später klingelte Mr. Williams den Arzt, Dr. French, aus dem Bett. Seine Frau habe einen weiteren Anfall erlitten. Dr. French besuchte seine Patientin noch am selben Tag. Als Mr. Williams ihm tags darauf mitteilte, dass seine Frau in der Badewanne ertrunken sei, konnte er seinen Ohren nicht glauben. Der Arzt fand Mrs. Williams mit dem Kopf unter Wasser. Ihre Beine ragten aus dem mittlerweile kalt gewordenen Wasser und hingen über den Wannenrand. Dr. French stellte also einen Todesschein aus. Todesursache: Ertrinken, bedingt durch einen epileptischen Anfall. Henry Williams, John Lloyd und George Smith. Drei Ehemänner, deren Frauen durch tragische Weise in der Badewanne verunglückten. Inspektor Neal war misstrauisch. Handelte es sich wirklich nur um einen Zufall? Neal begann tiefer zu wühlen und kam schnell zu dem Schluss, dass es sich bei den drei Tätern um ein und denselben Mann handeln musste. George Joseph Smith. Ein Betrüger und Krimineller hatte unter falschem Namen reihenweise Frauen geheiratet und sich an ihrem Vermögen bereichert. Aber wie konnte der Ganove 3 seiner Gattinnen in der Badewanne umbringen, ohne erkennbare Zeichen einer Gewalteinwirkung? Und wieso zeigten die Leichen keine der typischen Ertrinkungsmerkmale? Inspektor Neal war am Verzweifeln.
Der Tod im Wasser ist auch heute noch eine besondere Herausforderung für die Forensik. Professor Dr. Reinhard Dettmeier ist Rechtsmediziner am Universitätsklinikum Gießen. Er weiß, nicht jede Wasserleiche muss zwingend ertrunken sein. Beim sogenannten Leichendumping verfrachtet manche VerbrecherInnen den Leichnam erst nach dem eigentlichen Tod ins Wasser.
Dass es eine Wasserleiche ist, das ergibt sich ja zunächst nur aus der Auffindesituation, wenn also der Leichnam im Wasser gefunden wird. Entweder in einem Fluss, fließendes Wasser, in einem See, stehendes Wasser oder auch mal zu Hause in der Badewanne, dann ist es ja auch stehendes Wasser. Und wenn da ein Leichnam drin gefunden wird, dann sprechen wir von Wasserleiche. Unabhängig davon, ob die Person auch wirklich im Wasser gestorben ist. Man kann ja auch jemanden erst anders töten und dann in den Fluss schmeißen oder in die Badewanne legen oder und so weiter. Wenn wir so eine Wasserleiche haben, dann schauen wir zunächst, ob wir Ertrinkungsbefunde bei der äußeren Besichtigung schon sehen. Das ist vor allen Dingen eine Schaumpilzbildung vor den Atemöffnungen.
Je nach Fall gibt es ganz unterschiedlich kuriose Umstände, die das Feststellen der Todesursache noch zusätzlich erschweren. So auch in einem Münsteraner Tatort, in dem es Rechtsmediziner Professor Dr. Börne und Kommissar Thiel mit einer Wasserleiche zu tun haben. Angehörige entdeckten sie im Gewässer vor einem Schloss. Angekommen am Tatort ereignet sich folgendes Szenario.
Und? Was sagen Sie? Ertrunken?
Der Mann trägt eine Ritterrüstung, Thiel.
Das ist eine Ritterrüstung, ja. Interessant. Vielen Dank, Herr Professor, Doktor, Doktor.
Was ich damit meine, ist, die Ritterrüstung erschwert die äußere Leichenschau. Sie passt, gar keine Frage, sehr gut ins Ambiente, aber sie erschwert die äußere Leichenschau.
Die Familie hat ihn hier hochgezerrt. Vorher lag er da in dieser Plörre drin, also wird er ja wohl ertrunken sein.
Genaueres erfahren Sie von mir, sobald ich seine sterblichen Überreste aus dieser Ritterrüstung herausgeschnitten haben werde. Ich freue mich schon auf Albrechts Gesicht.
Solche Fälle sind natürlich eher selten. Doch sie zeigen, dass der erste Eindruck einer Wasserleiche nicht ausreicht, um direkt auf die naheliegende Todesursache Ertrinken zu schließen. Eine Obduktion ist daher unverzichtbar. Sie beinhaltet sowohl die äußere als auch die innere Leichenschau und kann so erst richtig zur Aufklärung beitragen.
Je frischer der Leichnam ist, umso sicherer können wir den Ertrinkungstod nachweisen. Wenn der Leichnam länger im Wasser liegt, vor allen Dingen bei etwas höheren Temperaturen im Sommer, dann haben wir sehr schnell fortgeschrittene Leichenveränderungen, sprich Leichenfäulnis. Dann wird es zunehmend schwieriger. Dann haben wir auch keinen Schaumpilz mehr vorm Mund und müssen dann bei der Obduktion sehen, ob wir innere Befunde haben, die zu einem Tod durch Ertrinken passen. Der wichtigste Befund ist die Überblähung der Lungenlappen. Wenn jemand ertrinkt, dann kommt es zu Sauerstoffnot, zu ganz heftigen Atembewegungen. Es kommt durch das Einatmen des Wassers zu einer Überblähung der Lungenflügel. Und diese Überblähung, die ist zunächst mal recht stabil, auch durchaus über mehrere Tage. Wenn wir also einen Leichnam aus dem Wasser haben und wir sehen nach dem Eröffnen des Brustkorbes deutlich überblähte Lungenflügel, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die Person ertrunken ist. Also gelebt hat, als sie ins Wasser gelangt ist. Wenn wir dann gerade bei Fäulniszeichen Zweifel haben am Tod durch Ertrinken, dann müsste man Folgeuntersuchungen anschließen.
Bestätigt sich danach wirklich der vermutete Tod durch Ertrinken, unterscheiden RechtsmedizinerInnen gleichzeitig noch zwischen zwei Arten des Ertrinkens. Es gibt das typische und das atypische Ertrinken, wie auch Professor Dr. Börne weiß.
Und hat die Obduktion irgendwas ergeben?
Ja, also wir sind noch nicht ganz fertig, aber die Todesursache, die steht schon fest.
Tod durch Ertrinken?
Ja, aber atypisch.
Atypisch?
Ja, atypisch. Ohne Magenschleimhautrisse. Ne? Keine Wüdler.
Wiedler.
Zeichen.
Schichtung.
Des Mageninhalts. Aber ich rede. Das bedeutet, dass er keine Gelegenheit mehr hatte, Luft zu aspirieren, wie ein typischer Ertrinkender, der sich wehrt und der an der Oberfläche bleiben will. Normalerweise würde ich denken, jemand hat ihn unten gehalten. Aber in diesem Fall
war es die Rüstung, die ihm aber irgendjemand angelegt haben muss.
Wie von Börne erwähnt, läuft das typische Ertrinken zunächst bei vollem Bewusstsein und erhaltenen Schutzreflexen ab. Das heißt, das Opfer versucht mit aller Kraft ums Überleben zu kämpfen und sich so lange wie möglich irgendwie an der Wasseroberfläche zu halten. Durch das ständige Untertauchen findet ein Wechsel zwischen dem Einatmen von Luft und dem Eindringen von Wasser in die Atemwege statt. So lassen sich postmortal charakteristische Ertrinkungszeichen nachweisen, wie beispielsweise Magenschleimhautrisse und Wasser im Magen-Darm-Trakt. Ganz anders sieht es beim atypischen Ertrinken aus. In diesem Fall findet ein schneller Erstickungsvorgang statt. Das Opfer kommt gar nicht mehr dazu, mehrfach Luft an der Oberfläche zu holen. Man findet dementsprechend kaum typische Ertrinkungszeichen. Ursache für die atypischen Befunde ist oft eine Bewusstlosigkeit durch Herzinfarkt oder Schädelhirntrauma. Auch ein plötzlicher Schlaganfall, Vergiftungen oder Stromschläge können mögliche Gründe für atypisches Ertrinken sein. Das gleiche gilt, wenn eine Täterin oder ein Täter das Opfer absichtlich unter Wasser hält, sei es mit oder ohne Hilfsmittel. Im Ausschnitt des Tatorts war das besagte Hilfsmittel die Ritterrüstung. Das enorme Gewicht hinderte das Opfer, die Wasseroberfläche zu erreichen. Das Einatmen von Luft blieb daher aus, doch Wasser strömte zur Genüge in die Atemwege. Es ist ausgesprochen wichtig für die Rechtsmedizin, zwischen diesen beiden Arten zu differenzieren. Denn gerade beim atypischen Ertrinken kann man ein Tötungsdelikt nicht ausschließen. Gibt es weitere Hinweise auf ein Gewaltverbrechen, muss die Rechtsmedizin unverzüglich die Polizei einschalten.
Tatü, tata, die Polizei ist nicht immer da. Zumindest nicht in den Comics des französischen Autors René Goscinny. Die Figuren rund um Asterix und Obelix treiben so manchen Schabernack. Im 16. Band reisen die furchtlosen Gallier in die römische Provinz Helvetien, um Edelweiß zu suchen. Denn Quästor Claudius leidet an einer Vergiftung, gegen die nur ein Zaubertrank mit Edelweiß helfen kann. Dabei begegnen Asterix und Obelix auf humorvolle Weise, sagen wir einmal, einigen Schweizer Besonderheiten. Eine davon ist ein Käsefondue besonders klebriger Art, das in Geneva im Palast des Statthalters Faistus Raclettus stattfindet. Dieses von ihm als Orgie bezeichnete Festessen endet schnell in einer Art Sadomaso-Spiel. Denn Raclettus führt eine außergewöhnliche Regel für den gemeinsamen Abend ein. Wer sein Stück Brot im Kessel mit geschmolzenem Käse verliert, den erwartet eine böse Strafe. Beim ersten Mal sind es 5 Stockhiebe.
Den Stock.
Beim zweiten Mal schon 20 Peitschenhiebe.
Die Peitsche.
Doch aufgepasst. Wer sein Brotstück ein drittes Mal im Käse versenkt, darf oder eher muss es dem Brotstück nachmachen.
In den See.
Mit einem Gewicht an den Füßen geht es ins Wasser des nahegelegenen Genfer Sees. Plitschplatsch und Abfahrt. So simpel und radikal waren damals die Regeln.
Ob das heute noch so eine gute Idee wäre, jemandem Wasser zu entsorgen? Rechtsmediziner Professor Dr. Reinhard Dettmeier rät nicht dazu.
Naja, es wäre nur die zweite Wahl. Die sicherste Methode ist... Da können Sie wirklich alle Spuren vernichten. Verraten Sie es vielleicht nicht, wir wollen ja niemandem Tipps geben.
Die sicherste Methode, ein Verbrechen zu vertuschen, bleibt also unser Geheimnis. Eine Entsorgung im Wasser ist jedenfalls keine gute Idee. Selbst nach langer Liegezeit im kühlen Nass finden sich auf Wasserleichen noch viele Spuren. Und so manch ein Leichnam kommt auch schneller wieder zum Vorschein, als den TäterInnen lieb ist.
Ja, es gab so Fälle, etwa in München, da hat man die Füße des Opfers mit Gewichten beschwert und in die Isar geworfen. Man hat nur nicht dran gedacht, dass der Körper sich aufrichten kann. Und hat gedacht, der liegt dann da flach auf dem Boden mit den Gewichten. Der Körper stand aber aufrecht im Wasser, trotz Strömung. Und es war ein sehr heißer Sommer und dann hatte die Isar plötzlich Niedrigwasser und dann guckte der Kopf oben raus. So hat man also das Tötungsdelikt dann wesentlich früher entdeckt, als die Täter gedacht hatten.
Tja, blöd gelaufen. Der Fall zeigt allerdings, dass früher oder später alles ans Licht kommt. Ob sich auch das Mysterium um den mutmaßlichen Verbrecher George Joseph Smith noch aufklärt, hört ihr jetzt im letzten Teil unseres Hörspiels.
Es ist doch wie verhext. Wir haben die Leichen exhumiert und erneut obduziert. Nichts. Wir haben die Badewanne extra nach London karren lassen, auf Geheiß des besten Pathologen Englands, Bernard Spilsbury. Gar nichts. Keine neuen Erkenntnisse. Es ergibt einfach keinen Sinn. Dabei hatte ich so auf Spilsburys Expertise gehofft. Spilsbury, wenn man vom Teufel spricht, Sie sind ja völlig außer Puste.
Inspektor, entschuldigen Sie, dass ich einfach so hereinplatze, aber ich wollte sofort zu Ihnen. Wir haben es. Ich weiß endlich, was mit den 3 Damen geschehen ist.
Was sagen Sie da? Sie haben das Rätsel gelöst. Los, erzählen Sie doch.
Sieht man ganz plötzlich an den Füßen der Person, die in der Wanne liegt, verliert diese sofort das Bewusstsein. Wir sind in einem Test zu diesem Ergebnis gekommen. Ich hatte eine Eingebung und habe ohne Vorwarnung an ihren Füßen gezogen. Unsere arme Kollegin ist dabei um ein Haar ertrunken. Sie hatte sich bereit erklärt, den Fall mit uns nachzustellen.
Um Gottes Willen, Spilsbury!
Ja, Sie glauben es nicht. Ich musste sie eine halbe Stunde reanimieren.
Aber wie zur Hölle ist es denn überhaupt passiert? Ich dachte, alle Experimente sind fehlgeschlagen. Es scheint unmöglich, jemanden in der Wanne zu ertränken.
Ich habe es Ihnen ja schon gesagt. Ich habe einfach in Ihren Füßen gezogen. Die Badewanne war viel zu klein, um an Krämpfen darin ertrinken zu können. Und da keine Anzeichen von Gewalteinwirkung zu sehen waren, musste es anders, viel simpler passiert sein.
Sie machen mich wahnsinnig. Nun erzählen Sie schon, verdammt!
Schon gut. Haben Sie schon einmal vom Nasenschleimhautreflex gehört? Durch das ruckartige Ziehen an den Beinen gerät der Kopf unter Wasser und das Wasser strömt so schnell in Nase und Kehle, dass der Körper darauf mit einem Schock reagiert. Eine sofortige Bewusstlosigkeit ist die Folge. Die Frauen sind an einem Reflextod gestorben. Man kann also in einer Badewanne ertrinken. Aber nur, wenn die Füße des Opfers plötzlich und unerwartet hochgezogen werden.
Das erklärt doch, wieso Mrs. Williams noch ein Stück Seife in der Hand hielt, als die Polizei eingetroffen ist. Und vor allem, wieso keine der Leichen Spuren eines Kampfes aufwies.
Der Fall George Joseph Smith hat sich wirklich ereignet. Bis heute ist es einer der aufwendigsten und aufsehenerregendsten Kriminalfälle der britischen Rechtsgeschichte. Inspektor Neil und Dr. Bernard Spilsbury sammelten über 260 Beweise, um den Fall aufzuklären und Smith zu überführen. Am 23. März 1915 erhielt George Joseph Smith eine Anklage wegen des Mordes an Bessie Williams, Alice Smith und Margaret Lloyd. Im Juni begann sein Prozess. Am 1. Juli 1915 sprach das Gericht ihn schuldig und verurteilte ihn zum Tode. Schon wenige Wochen später baumelte der dreifache Mörder am Strick.
But I guess I love you. You've got me in between the devil and the deep blue sea.
Der Tod im Wasser hat viele Gesichter. Zuweilen ist er kaum greifbar und dann doch wieder so nah. Fluid schlüpft er in verschiedene Rollen, zeigt uns wundersame und unheimliche Facetten. Für uns Lebende bleibt der Wassertod ein Mysterium. Im realen Leben genauso wie in der Fiktion. Er begegnet uns in den verschiedensten Formen, gruselt, ekelt und fasziniert gleichermaßen. Letzten Endes kann man die Augen vor dem Tod im Wasser nur schwer verschließen. Selbst wenn man das manchmal lieber würde. Denn der Wassertod ist auf so vielschichtige Weise in unsere Alltagskultur verstrickt, dass man nicht um ihn herumkommt. Er ist schon immer da und wird es immer sein. Das Prinzip aller Dinge ist das Wasser. Denn Wasser ist alles und ins Wasser kehrt alles zurück.
Das waren Franziska Wasserberg und Lina Rösler mit ihrem Hörfunkfeature über den Wassertod und all seinen Facetten. Entstanden ist das Feature als Abschlusswerkstück im Bachelor Medienwissenschaft. Eine Produktion des Tübinger Campusfunks Radio Mikroeuropa 2022. So, und damit wären wir auch schon am Ende der heutigen Sendung angelangt. Und ich hoffe natürlich, dass ihr das Feature genauso interessant und spannend fandet wie ich. An den Reglern saß heute Kolja Zorsch, Redaktion hatte Ulrich Hägele. Schaut auch gerne mal auf unserer Homepage mikro-europa.de vorbei. Alle bisherigen Sendungen zum Nachhören findet ihr natürlich in unserer Mediathek und auf der Homepage der Tübinger UB. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag und bis bald. Ich bin Lina Supp. Thank you.